Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
Herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Episode des Storage-Konsortiums. Was versteht man unter ESG? Was hat das Kürzel mit RZ-Infrastrukturen wie Speicher, Emissionsvorgaben, Energieeffizienz etc. zu tun? Darum und um einiges mehr soll es in unserem heutigen Gespräch gehen. Mein Name ist Norbert Deuschle und ich freue mich, zu unserem heutigen Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ESG aus Sicht der Datenspeicherung und Verwaltung mit Frau Ines Wolf, Managerin Prisa SCE der Firma Quantum, eine ausgewiesene Industrieexpertin mit an Bord zu haben. Gerne möchte ich jedoch, bevor wir einsteigen, ihr die Gelegenheit geben, sich bei Ihnen selbst vorzustellen. Frau Wolf, bitte.
Vielen Dank, Herr Deuschler. Wie gesagt, Ines Wolf mein Name. Ich bin in meiner Position in Zentraleuropa tätig, auch oftmals über diese zentraleuropäischen Grenzen hinaus. Aber vordergründig geht es darum, dass ich die Vertriebskollegen unterstütze von der technischen Seite im Rahmen der Beratung unserer Projekte mit Kunden, Partnern, was wir für Lösungen anbieten, was die Themen sind. Und damit habe ich natürlich oft auch Berührungspunkte mit den Nutzern der Systeme und erfahre ihre Anforderungen, die dann letztlich auch durch unsere Systeme mit erfüllt werden sollten. Ich bin seit 18 Jahren bei Quantum tätig und habe damit auch eine sehr lange Historie, die ich mit einbringen kann in die Diskussion.
Ja, prima. Vielen Dank, Frau Wolf. Wie eingangs erwähnt, die Weiterentwicklung von Rechenzentrumsinfrastrukturen aus Sicht von Energieeffizienz nimmt an Bedeutung zu. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Cloud Computing, immer mehr Daten, eine möglichst schnelle Entwicklung immer neuer Business-Applikationen. Das alles kann ja zu einer unvorhersehbaren Auslastung der IT-Infrastruktur führen. Ich habe mir da mal ein Beispiel rausgesucht. Das Training eines KI-Sprachmodells allein verursacht ungefähr so viel CO2 wie 5 Verbrennerautos in ihrer Lebenszeit oder 2/3 der Menge, die ein Mensch in seinem gesamten Leben produziert. Aber auch die Energiekosten durch High-Density-IT-Architekturen steigen. Die Kosten und Ausgaben für Power, Cooling etc. haben sich laut Marktforschern weltweit über die letzten 10 Jahre im Data Center um mehr als den Faktor 8 erhöht. Frau Wolf, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Energiekosten des Unternehmens zu minimieren, ist das inzwischen auch bei Ihren Kunden als Thema schon so richtig angekommen?
Auf jeden Fall. Das ist schon seit langem. Das Thema, was auch Nummer 1 immer bei den Kunden ist, ist der Aspekt der Kosteneinsparung. Und mit Kosteneinsparung sind natürlich nicht nur die Investitionskosten gemeint, sondern auch die Betriebskosten. Und da sind wir bei dem, was täglich so auf der Uhr auch abzulesen ist im Rechenzentrum. Was wird benötigt, um die Systeme zu kühlen, mit Strom zu versorgen? Und unter Umständen auch, ich denke, da werden wir noch drauf kommen, wie sieht es aus mit den CO2-Emissionen? Wobei das ein deutlich weiteres Feld ist. Das hat nicht nur was mit Strom selbst zu tun.
Auch IT-Teams können ja damit, wenn ich sie richtig interpretiere oder schon ein bisschen vorgreife, einen nicht unwesentlichen Beitrag damit leisten, wenn sie richtig planen, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Energiekosten im Unternehmen zu minimieren. Ich werfe mal wieder eine Zahl ein. Immerhin verbraucht die ITK-Technologie mehr als 10% des gesamten Energiebedarfs und steht für rund 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Jetzt habe ich eingangs das Wort ESG verwendet, dieses Kürzel, 3 Verantwortungsbereiche, die verschiedene nachhaltigkeitsbezogene Kriterien beinhalten. Wo sind Sie aus Ihrer Sicht die Schwerpunkte von ESG in Bezug auf unser Thema im Kontext Datenspeicherung?
Auf jeden Fall im Bereich E, also was die Umwelt angeht, dass man hier Möglichkeiten schaffen sollte, umweltschonend Systeme auszuwählen und zu agieren. Das, wenn man das aufs Rechenzentrum runterbricht, bedeutet das idealerweise auch Komponenten einzusetzen, die wenig Strom verbrauchen und damit auch wenig Kühlungsbedarf haben. Und dann sicherlich der Bereich Governance, Einhaltung von Compliance-Richtlinien. Und da kommen wir sicherlich auch auf den Aspekt, wie ist es mit den CO2-Emissionen? Sind Zertifikate seitens der Kunden auch erforderlich? Müssen die erfüllt werden? Ist es eher eine Aufgabe, die sich die Kunden selbst auferlegt haben, oder ist es etwas, was durch die Regierung auch tatsächlich gefordert wird? Und das ist ja am Ende auch nichts, was vor kurzem erst etabliert wurde, sondern letzten Endes schon 2012 in den EU-Klimarahmenkonventionen festgelegt wurde. Und wenn man sich überlegt, wie lange das schon her ist und dass damals das Ziel auch ausgegeben wurde, dass bis 2030 die eine CO2-Emissionsreduktion um 55% im Vergleich zu 1990 erreicht werden soll, dann hat das schon eine lange Diskussionshistorie. Und was noch hinzukommt, dass man oder die EU sich vorgenommen hat, bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf null runterzusetzen. Und damit wird es tatsächlich höchste Zeit, das Thema mehr voranzubringen und nicht nur bei großen Unternehmen zu positionieren, die tatsächlich mit Emissionszertifikaten konfrontiert werden, sondern dass auch die kleineren Unternehmen das umsetzen. Und wir sehen es auch selbst sozusagen im Gespräch mit Kunden, dass das ein Thema ist, dass es in Ausschreibungen zum Beispiel auch als Aspekt und Anforderung mit aufgenommen wird. Also das kommt tatsächlich zum Tragen.
Jetzt entstehen aufgrund regulatorischer Vorgaben, Compliance-Themen, neuer Applikationen wie künstliche Intelligenz etc. immer mehr Daten. Diese Daten müssen natürlich abgespeichert werden, aber nicht alle. Andere unbedingt. Und sogar teilweise sehr lange. Auf viele wird nach einiger Zeit kaum mehr zugegriffen. Man könnte also jetzt sagen, dann migrieren wir die einfach alle raus, zum Beispiel in die Cloud, dann haben wir kein Problem mehr. Wie reagieren Ihre Kunden da und wie positioniert sich Ihr Unternehmen in diesem Kontext?
Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt auch für mich und auch in den Diskussionen mit unseren Kunden, dass am Datenwachstum keiner vorbeikommt. Das ist der entscheidende Punkt. Dann auch in Abhängigkeit von der Größe der Unternehmen und auch, dass unter Umständen die Entwicklung des Unternehmens nicht eindeutig definiert ist, ist es sehr schwer, jemanden zu finden, der die Entscheidung trifft, Daten können gelöscht werden. Es sei denn, man hat tatsächlich sozusagen Bereiche, wo die Vorgaben sind, zum Beispiel Patientendaten über 10 Jahre aufzuheben, danach können sie gelöscht werden. Das oder auch generell Kundendaten, das wird dann schon gemacht. Aber wenn es sich um Daten handelt, die wichtiges Gut des Unternehmens sind, weil das Unternehmen da, sich darauf begründet und die Daten nutzt, um selbst Produkte zu generieren, die verkauft werden. Das hat man sicherlich komplett sozusagen in der Werbeindustrie. Man hat es aber auch im Bereich der Produktion, wo es darum geht, die Compliance-Richtlinien zu erfüllen und auch Gewährleistungsanforderungen erfüllen zu können. Das heißt, der Produktionsprozess wird haarklein überwacht. Andersrum auch, wenn wir an Forschung und Bildung denken. Es werden Messreihen durchgeführt, die unter Umständen später so gar nicht mehr gemacht werden können, weil A, die Bedingungen nicht mehr gegeben sind, auch unter Umständen nicht mehr solche Versuche nicht mehr gemacht werden dürfen, aus anderen Aspekten heraus, zum Beispiel, weil es Tierversuche sind. Aber die Analyse-Tools, die Sie ja auch angesprochen haben, entwickeln sich weiter. Man kann ganz andere Analysen fahren. Und da sind natürlich solche älteren Daten, historische Daten Gold wert, weil man diese in die Betrachtung mit einbeziehen kann. Das, was wir dann auch sehen, ist, ist für die Kunden, dass sie nach einer Möglichkeit suchen, tatsächlich Daten kostengünstig abzulegen und die Möglichkeit zu haben, trotzdem immer wieder auf Daten zuzugreifen, ohne dass man erstens viele Leute involvieren muss, weil unter Umständen gefragt werden muss, wo liegt denn was oder was liegt wo, dass auch neue Anforderungen sind an das Datenmanagement, den Workflow dazu. Und das erfordert eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Kunden, dass sie zunächst verstehen müssen, wie sind die internen Workflows, wie sind die Anforderungen hinsichtlich des Zugriffs auf Daten und dass man auf der Basis dann auch klassifizieren kann, welche Daten sollen auf welcher Güte von Storage-Systemen abgelegt werden. Und natürlich dazwischen der entsprechende Datentransfer, idealerweise transparent, damit man auch schnell wieder an schon archivierte Daten herankommt.
Jetzt fällt in dem Zusammenhang auch bei Ihnen ja immer dieser Begriff Cold Storage und Active Cold Storage. Da sind natürlich noch andere Begrifflichkeiten mit drin, wie Nearline Storage, HSM, also hierarchische Speicherverwaltung, oder Active Archiving, Datenklassifizierung, haben Sie schon angerissen, nebst Compliance-Vorgaben etc. Vielleicht möchten Sie ein paar Takte zu Ihrer Strategie, der Strategie Ihres Unternehmens zum Thema Active Cold Storage. Vielleicht möchten Sie da noch ein paar Takte dazu sagen.
Genau. Wir sehen ja konkret, dass Tape wieder massiv an Bedeutung gewonnen hat. Es gab mal vor ein paar Jahren so eine kleine Flaute, dass auch oft und von einigen Herstellern, die eben nicht Tape direkt selbst im Portfolio hatten, gesagt haben, Tape braucht kein Mensch, ist zu langsam. Es ist zu aufwendig, auch in der Administration, solche Punkte. Aber das Blatt hat sich tatsächlich gewandelt. Zum einen durch die Thematik der Ransomware-Angriffe, die aber heute gar kein Thema sind, weil man sozusagen ein sehr kostengünstiges Offline-Medium bieten kann. Aber auch in Bezug auf die Vorhaltung von Archivdaten ist Tape nach wie vor die Nummer eins. Und wir sehen es sogar bei den Hyperscalern, dass Tape dort genutzt wird, um die Daten sozusagen in der Public Cloud abgelegt werden, liegen dann am Ende auf Tape und die Verwaltung erfolgt durch eigene Entwicklung der Software. Was wir dadurch sehen, ist Möglichkeiten zu schaffen, dass man Tape tatsächlich auch wieder in den Vordergrund rücken kann, dass man so Schnittstellen quasi schafft, um Tape breit einsetzen zu können, dass es sozusagen tatsächlich nicht nur über die Fiber-Channel-SAS-Schnittstellen, die Laufwerke selbst mitbringen, nutzt, sondern dass man über eine Verwaltungskomponente davor, einen gewissen Cache auch die Chance hat, Tape anders zu präsentieren und das dann dadurch auch mit einer S3-Schnittstelle und die Verwaltung des Bandes intern handhabt und das nicht der User selbst machen muss. Um das jetzt zu konkretisieren, was Sie schon nannten mit Active Scale Cold Storage. Das ist ein Produkt, was tatsächlich einzigartig im Markt ist. Besteht aus zwei Storage Tiers. Das erste ist das Active Scale Objektspeichersystem, also diskbasierenden Objektspeicher, der eine 3-Schnittstelle bietet, und hinten angefügt ist noch ein Tape-Tier, was uns die Möglichkeit gibt, on-premise beim Kunden sowohl die S3 Standard Storage Class als auch die S3 Glacier Storage Class anzubieten. Das heißt, mit der Standard Storage Class spreche ich den Diskanteil des Active Scale Systems an und mit der Glacier Storage Class spreche ich den Tape-Anteil der Lösung Active Scale Cold Storage an. Was das Besondere auch noch an dieser Lösung ist, dass auf beiden Storage-Tiers auch im Erasure-Coding geschrieben wird. Das heißt, ich muss nicht noch eine Sicherung meiner Daten, die auf dem Objektspeicher oder die auf Tape liegen, berücksichtigen und noch zusätzlich durchführen, führen, sondern durch das Erasure-Coding laufen im Hintergrund immer Prüfmechanismen, um zu verifizieren, dass die Objektchunks auf den einzelnen Hardware-Komponenten, ob jetzt Platten oder Tapes, auch korrekt sind, ob sie zugreifbar sind. Und wenn das nicht der Fall sollte, dann wird das Ganze auch im Hintergrund neu geschrieben. Das heißt, so eine Prüfmechanismen sind nicht seitens des Administrators erforderlich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der es tatsächlich ermöglicht, zum Beispiel die Energiekosten auch im Vergleich zu reinen Disk-Systemen auf ca. 10% zu reduzieren.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mhm. Also wenn man jetzt diese Migration auf weniger benutzten oder auch inaktiven kalten Daten von zum Beispiel Festplatten auf stromlosen Medien wie Tape oder teilweise auch für Metadaten auf Flash durchführt, was kann man da konkret als Verringerung bei CO2-Emissionen erwarten? Mhm. Aber das hängt natürlich auch wahrscheinlich sehr stark von der jeweiligen Umgebung beim Kunden ab, der Datenmenge und verschiedener anderer Faktoren.
Auf jeden Fall, genau. Sie hatten vorhin auch gefragt, wie man so mit den Kunden diskutiert. Es ist tatsächlich so, dass das Verständnis über den Workflow, wie die Daten positioniert sind, wann welcher Zugriff erforderlich ist, das ist die Basis. Wenn man das weiß, dann kann man auch vernünftige Empfehlungen geben, welche Hardware-Komponenten an welcher Stelle eingesetzt werden sollen. Dass ich natürlich aus Sicht der User idealerweise alles auf einem Flash-Storage habe, damit ich so einmal schnippe und ich kann auf die Daten zugreifen, egal wie alt sie sind und wer sie erstellt hat. Aber darum geht es an der Stelle gar nicht, sondern die Unternehmen müssen natürlich auch haushalten und entsprechend das Ganze sinnvoll abstufen.
Sie hatten vorher kurz die Cloud angesprochen, nicht direkt, aber Sie haben S3 angesprochen, klassische Schnittstelle rein in Object Storage, auch in die Cloud. Wie positionieren Sie sich im Unternehmen im Kontext der Cloud?
Die Cloud wurde ja lange Zeit oder ist auch nach wie vor auch eine Komponente, die ich zum Beispiel in einem Backup-Workflow als sinnvoll erachte, wenn es zum Beispiel ein Unternehmen nur einen Standort hat und gern Daten auslagern möchte mit einem zum Beispiel Tape-Handling, also sprich die Backup-Daten auf Band zu schreiben und dann diese auszulagern, an einen zusätzlichen Standort zu verbringen, womöglich gar nicht leisten können. Weil sie das vom Personalaufwand her nicht ermöglichen können. Da sehe ich die Cloud als Option, um eine Disaster Recovery Ablage zu nutzen und bereitzustellen. Aber bei Unternehmen, die eh mehrere Standorte oder mehrere Brandabschnitte haben, ist es aus meiner Sicht eher sinnvoll, tatsächlich diesen Cloud-Aspekt, sprich die Glacier Storage Class On-Prem im eigenen Rechenzentrum zu etablieren, sinnvoller, weil ich mit den Daten auch viel flexibler umgehen kann. Wenn ich das in die Cloud schiebe, versuche ich ja auch Kosten zu sparen und angegeben sind bei den Verträgen immer ganz leicht sozusagen, was kostet es mich, um Daten hochzuladen, und günstiger wird es, wenn die sozusagen Aktivzeiten, also wenn ich Daten zurückholen möchte, geringer, je länger es dauern darf. Aber wenn es tatsächlich ein Problem gibt und ich schnell auf die Daten zugreifen möchte, dann wird es verdammt teuer, um das aus der Cloud zurückzuholen. Ich habe diese Woche von einem Partner erfahren, er hatte einen Kunden, der ungünstigerweise 400 Terabyte aus der Cloud zurückholen musste und dafür 85.000 Euro zahlen durfte. Für ihn war das sehr, sehr bitter. Und mit der Möglichkeit ActiveScale Cold Storage im Rechenzentrum habe ich, wie gesagt, zwei Speicherklassen. Ich habe den Disk-Anteil mit der Standard S3-Klasse und ich habe den Tape-Anteil, der sozusagen die S3-Glacier-Storage-Klasse repräsentiert, und habe, wenn ich von Tape etwas zurückhole, keine Kosten, keine zusätzlichen Kosten. Und ich habe auch für die Ablage der Daten auf Tape kaum Kosten, denn TEP ist nur aktiv, wenn es schreibt über die Laufwerke oder wenn der Roboter sich bewegt. Aber ansonsten für das eigentliche nur Lagern der Bänder in der Library ergeben sich keine Kosten.
Sie haben jetzt stärker den On-Prem-Part beschrieben. Man könnte sowas ja hybrid aufbauen. Sie hatten da auch einen Anwendungsfall genannt mit Disaster Recovery, Backup etc. im klassischen Archivbereich. Wenn man so in ein aktives Archiv geht, das heißt, dass man auch Daten wieder mal braucht, empfehlen Sie, die Daten besser on-prem zu halten, weil ganz einfach unvorhersehbare Kosten damit nicht so leicht entstehen, richtig?
Genau.
Ja gut, aus Zeitgründen möchte ich jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, das da so in Richtung geht, dass man die einzelnen Technologieelemente wie SSDs, Flash, Harddisk und Tape und so weiter jetzt explizit in Bezug auf Energieverbrauch analysiert, weil da müsste man sehr stark auch applikationsbezogen argumentieren. Auch eine SSD ist jetzt kein Allheilmittel, um Energie zu sparen, weil es hängt sehr stark von den Workloads ab. Tape, wenn Massendaten weggeschrieben werden. Harddisk, die sich gerade im Bereich Object Storage weiterhin sehr gut eignen. Haben wir was vergessen?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Tatsächlich könnte man den anderen Punkt noch weiter vertiefen. Aber da denke ich auch, ist es immer kundenspezifisch. Wie ist die Situation? Und wir bieten jedem Kunden gern an, so diese Rechnung gemeinsam aufzumachen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und es gibt tatsächlich auch genug Kunden, die genau diesen Vergleich auch von uns einfordern in Bezug auf die einerseits Investitionskosten und die Betriebskosten, wobei wir ja nur den Beitrag liefern können hinsichtlich des Stromverbrauchs und Kühlungsbedarfs. Das, was am Ende auch CO2-Emissionen angeht, ist ein Aspekt, der auch eng damit verknüpft ist. Woher kommt der Strom? Wodurch würde er erzeugt? Und diese Betriebskosten generell durch Stellfläche und Ähnliches, das ist auch mal sehr spezifisch. Aber es lohnt sich tatsächlich, so etwas anzuschauen. Was wir noch nicht mit drin hatten, war der Punkt Lebensdauermigration. Der mit einem TEP-Storage zum Beispiel wissen wir, dass die Lebensdauer von TEP-Medien wird ja auch durch die Hersteller mit 30 Jahren angegeben. Die LTO-Laufwerke, die wir in unseren TEP-Libraries einsetzen, haben auch einen langen Lebenszyklus und man kann die Tech-Refresh auch charmant im Hintergrund laufen lassen, durch die Systeme gesteuert, sodass es kein 1:1 Kopieren von A nach B ist. Das bieten viele Hersteller an, ist auch etwas, was definitiv gefordert wird. Aber dadurch hat man auch die Möglichkeit, nachhaltiger Speichersysteme einzusetzen. Und noch ein kurzes Wort zu Quantum. Wir sind nicht nur Mitglied im LTO-Konsortium und entwickeln damit die LTO-Technologie zusammen mit IBM und HP weiter, sondern wir stellen auch unsere TEP-Libraries selber her. Also sind Eigenentwicklung, dass wir da die Möglichkeit haben, auf Anforderungen im Markt zu reagieren und auch den Lebenszyklus der Library-Hardware selbst zu gestalten. Und insofern sehen wir auch, dass die Libraries sie über Jahrzehnte bei den Kunden im Einsatz sind.
Also sozusagen für alle Bereiche eines Data Lifecycles entsprechende Lösungen und technische Elemente.
Genau.
Sehr schön. Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Wenn ich ein ganz kurzes Fazit ziehen darf, im Zuge der verstärkten Bedeutung von ESG als Standard für nachhaltige Anlagen ist die Datenspeicherung neben der reinen Datenverarbeitung ein ganz zentrales Element geworden. Storage selbst ist aber weit mehr als nur ein Speichermedium. Auch das sollte jetzt rausgekommen sein, sondern schließt den Einsatz entsprechender intelligenter Datenverwaltungssoftwarewerkzeuge mit ein. Und in der richtigen Kombination dieser Hardware- und Software-Ressourcen lassen sich dann aus Sicht von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit reale Synergien erzeugen. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie natürlich auch wie immer auf unserer Webseite unter www.storagekonsortium.de. Stichworte Green IT, ESG, Flash, Disk, Tape, Active Archiving etc. etc. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre Geduld und Zeit. Ich hoffe, Wir konnten Ihnen das Thema etwas näher bringen und Sie dafür sensibilisieren. Frau Wolf, nochmal herzlichen Dank für das informative Gespräch und auch Ihre Zeit.
Ebenfalls herzlichen Dank.
Ich freue mich, wenn Sie bei unserem nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören.
Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.